Sie hören einen Podcast von DRS 1. Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
In Rheinau gibt es einen Sicherheitstrakt für psychisch kranke Straftäter. Die Geschichte von einer Klinik, die eigentlich ein Gefängnis ist. In Basel hat es den höchsten Turm der Schweiz gegeben. Die Geschichte von einem verrückten Projekt, das spät beerdigt worden ist und kein Mensch weiss warum. Im Roten Turm hat es zu wenig Leute an der Gemeindeversammlung. Die Geschichte von einem urkomischen Wiederbelebungsversuch. Das ein paar Themen von der nächsten Viertelstunde im Regional Diagonal. Am Mikrofon Michel Scheidegger. Vor einem Jahr ist der Sicherheitstrakt im Psychopsychiatriezentrum Rheinau aufgegangen. Eine Gefängnisklinik für psychisch gestörte Straftäter. Heute, nur ein Jahr später, platzt die Gefängnisklinik aus allen Nöten. Kein Wunder, es ist auch die einzige solche Institution in der Schweiz. Der Michael Hiller hat die psychiatrische Gefängnisklinik besucht.
Parkettboden, weisse Wände, moderne, vandalensichere WC und Lavabo, eine einfache Pritsche, dazu untypisch für so einen Ort ein grosses, raumhöchstes Fenster mit Blick ins Grüne, im Hintergrund ein hoher Gitterzaun. Und alles mit modernster Sicherheitstechnik abgeriegelt. Eine Zelle, oder vielleicht besser, eins von 27 Patientenzimmern im Sicherheitstrakt von der Rheinau.
Wir haben keinen Zwischenfall gehabt. Wir behandeln heute 27 teilweise nicht ungefährliche psychisch kranke Straftäter in dieser Abteilung.
Sagt der Chefarzt Otto Horber. Straftäter, zum Teil schwere Jungs, die wegen Gewalt oder Sexualdelikt sitzen.
Wichtig ist, dass man sich natürlich immer ein Bild macht, laufend, auch von der Gefährlichkeit und vom psychischen Gesundheitszustand, der gehört dazu, von jedem Patienten, und sich natürlich tagtäglich überlegt, wer braucht eigentlich den Hochsicherheitstrakt nicht mehr und wer würde, sagen wir, jetzt als nächste Priorität eingeräumt bekommen.
Der Druck, eine Zelle frei zu machen, ist gross. Seit einem Jahr, seit es den Sicherheitstrakt gibt, sind die 27 Bett ständig ausgebucht. Trotzdem sagt der Direktor der Rheinau, der Jürg Schäfer:
Wir denken nicht daran, unseren Bestand an Betten zu erhöhen. Das machen wir sicher nicht. Wir werden eher darauf schauen, dass die anderen Kantone auch etwas in Richtung machen. Etwa 70% von diesen Patienten sind Patienten aus dem Kanton Zürich. 30% etwa sind Patienten aus ausserkantonalen Bereichen.
Mit mehr Betten wäre so eine hochkomplexe Station kaum führbar. Und eben...
Da wollen auch die anderen Kantone Geld in die Hand nehmen. Wir können nicht alle Probleme der Schweiz lösen. Ich denke, wir sind für den Kanton Zürich da. Wie gesagt, 70% von unseren Patienten sind vom Kanton Zürich. Und das soll auch so sein.
Patienten, das sind Straftäter, die im Gefängnis in eine psychische Krise geraten. Oder solche, die aufgrund von einer schweren Krankheit kriminell geworden sind. Und schliesslich Straftäter, die psychiatrisch begutachtet werden müssen. Eingewiesen in Rheinau werden es nach Gerichtsentscheid. Der Chefarzt Otto Horber.
Man muss sich vorstellen, die haben vom Gericht eine Behandlung angeordnet bekommen. Unsere Aufgabe ist, die zu resozialisieren, in ein deliktfreies Leben zurückzuführen. Das heisst, es ist für uns eine Gratwanderung. Auf der einen Seite ist man sich immer bewusst, was stellt der für eine Gefahr dar, wie ist die Gefahr einzuschätzen, hat die abgenommen, hat die zugenommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, sind wir angehalten, gewisse Resozialisierungsschritte, sofern sie natürlich verantwortbar sind, zu beantragen. Die gesamten Vollzugslockerungen laufen ab in Zusammenarbeit mit der Justizbehörde.
Was aber, wenn ein Straftäter therapieresistent ist?
Das ist gar nicht so selten. Man muss sagen, letztlich muss sich das Gericht überlegen, muss derjenige aufgrund von seiner Nicht-Therapierbarkeit und nach wie vor bestehenden Gefährlichkeit eventuell halt letztlich als Ultima Ratio verwahrt werden.
Verwahrung als Alternative. So gesehen ist das Psychiatriezentrum Rheinau und sein Sicherheitstrakt für Straftäter so etwas wie die letzte Chance.
Die Gemeinde Neuenhof im Kanton Aargau ist ein wirklich wüster Vorort von Baden. Aber ausgerechnet Neuenhof hat diese Woche einen Schönheitspreis gewonnen. Der Preis für die schönste Glassammelstelle der Schweiz. Das ist nicht nichts. Vetrosuisse, der für das helvetische Glasrecycling zuständig ist, hat den Preis mit 10'000 Franken dotiert. 10'000 Franken für eine Glassammelstelle. Die muss ein Besuch wert sein. Moris Velati.
Normalerweise fahre ich auch nicht so weit mit meinem Altglas. Auf dem Parkplatz hinter der Turnhalle in meiner Gemeinde steht ein grosser, rostiger Container. Und dort rühre ich sonst einmal meine leeren Flaschen ein. Aber eben, jetzt fahre ich auf Neuenhof, an die Sandrainstrasse. Die Sammelstelle steht an einer Quartierstrasse, direkt hinter der Lärmschutzwand gegen die Autobahn. Eigentlich merkt man zuerst gar nicht, dass es eine Sammelstelle ist. Kein grosser Container, kein Dreck. Sondern rötliche Besetzsteine am Boden mit schwarzen quadratischen Platten und auf diesen Platten elegante, schlanke Säulen mit einer Öffnung obendrauf. Zwischen diesen Säulen hat es einen Haufen Platz und die Säulen sind so tief, dass auch Kinder können helfen, Glas reinrühren. Alles in allem sieht es innen aus wie ein kleines Pärkchen, als wie ein Altglas-Sammelstelle. Was mich besonders fasziniert, während dem Flaschen reinrühren, es hat sogar so etwas wie Kunst am Bau. An der Schallschutzwand oder der Autobahn hängt der Spiegel in Flaschenform. Ich gebe zu, so schön war Altglas entsorgen noch nie gewesen. Und irgendwie sehe ich auch noch gut aus dabei. Man will mit so schönen Sammelstellen die Leute zum Recycling motivieren, habe ich gelesen. Und die Mitarbeiter vom Bauamt haben die Sammelstelle selber so gestaltet, weil sie daran Freude haben. Das beruhigt dann auch den Steuerzahler. Und ich frage mich jetzt, ob wir in meiner Gemeinde hinter der Turnhalle nicht vielleicht gleich noch etwas machen könnten.
Gehören die Schönheitsköniginnen, schrauben den Spiegel dran und plötzlich wird die Hausarbeit zum begehrten Freizeitvergnügen. Der Maurice Velati aus dem Aargauer Altglasparadies. In der Schweiz stellt sich aber nicht nur die Frage, wer die Schönste ist, sondern auch, wer der Grösste hat. Der grösste Turm. 160 Meter hoch hat das spiralförmige Hochhaus von Herzog und Dömeron werden. Und Basel hat die Zürich um ein paar Meter überragt. Aber eben, hätte. Der Pharmakonzern Roche, der diesen Turm hätte bauen wollen, hat diese Woche das Projekt überraschenderweise abgebrochen. Warum genau, weiss niemand wirklich. Beat Giger.
Die Roche selber hat den Rückzieher wortkarg kommentiert. Der spektakuläre Turm hat den Bedürfnis vom Pharma-Gigant nicht mehr entsprochen, hat es kurz und bündig geheissen. Angeblich, weil es zu wenig Platz für Sitzungszimmer und ein Auditorium hat. Der Städtebauexperte Karl Fingerhut, der viel im Ausland unterwegs ist und weltweit solche Projekte begleitet, kann hier darüber nur lachen.
Das könnte Probleme sein von der Investitionen, es könnte Probleme sein von der Baubewilligungen, aber auf dieser Ebene habe ich es jetzt noch nie erlebt.
Denn an technischen oder planerischen Fehlern scheitere ich heute eigentlich kein Hochhausprojekt mehr. Das Problem im Fall vom Rostum liegt für den Karl Fingerhut darum eher nehmen anders und er braucht dafür ein ungewöhnliches Bild.
Hochhäuser kauft man nicht in der Drogerie, die kauft man in der Apotheke, weil sie rezeptpflichtig sind, weil sie eben ganz starke Auswirkungen haben in der Bestimmung von der Qualität von einer Gegend oder von einem Ort.
Klar ist, der extravagante Turm von Herzog Dömeron hat im Basler Stadtbild ganz sicher einen neuen Stempel aufgedruckt. Ein Haufen Leute hätten sich darauf gefreut, andere hätten mit dem Klotz mehr Mühe gehabt. Eine Diskussion darüber, wo welches Gebäude anpasst, finde ich aber so gut wie nicht statt, kritisiert der Karl Fingerhut.
Ich glaube, es fehlt eine kritische kulturelle Auseinandersetzung mit der städtebaulichen Struktur von unserer Stadt jetzt, wo man zwischen der Romantik und unkritischer Glauben an grosse Veränderungen ein Defizit hat.
Statt den Dialog zu führen, sei man plötzlich mit Bauvorhaben konfrontiert, die es so noch nie gegeben hat, und überließ es dann der Wirtschaft zu entscheiden, ob die riesigen Projekte realisiert werden oder nicht. Im Ausland haben auch ganz andere Erfahrungen, erzählt der Städtebauexperte, und das hat seine Gründe.
Die Schweiz hat ja unheimlich Mühe gehabt mit der Städte in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten. Man hat ja eigentlich immer gesagt, alles, was Problem bringt in der Schweiz, das ist die Schuld von der Stadt. Und das hat sich erst in den letzten so 10, 20 Jahren geändert.
So richtig sind das Gespräch, wie unsere Städte aussehen, aber bis heute nicht in Gang gekommen. Der Karl Fingerhut, der selber Architektur studiert hat, kritisiert dafür vor allem seine eigene Zunft.
Es gibt in der Fachverband, in der Bereich der Hochschule noch eine ganz schwache Bereitschaft, sich wirklich in der Schweiz mit städtebaulichen Fragen auseinanderzusetzen. Das machen die Städte, aber von der Architektenseite her erlebe ich da sehr wenig Initiativen und Beiträge.
Möglichkeiten dafür bieten sich aber allweil schon gleich wieder an. Denn auch wenn Basel jetzt also nicht weiter in die Höhe wächst, eine ganze Reihe von neuen Bauprojekten, die das Stadtbild verändern, sind schon in der Pipeline.
Der Beat Giger zum gescheiterten Herzog- und Dömeron-Turm von Basel. Auch gleich scheitern könnte eine traditionelle demokratische Struktur in den Gemeinden. Zeiten, wo die Gemeindeversammlung das Volk in Scharen in Mehrzwecksaal gelockt hat, sind längstens vorbei. Die Schweizer Gemeinde Rotenturm will dem Sterben von der Gemeindeversammlung aber nicht mehr länger zuschauen und will die Leute wieder zum politischen Leben animieren. Mit äußerst komischen Mitteln. Marianne Balli.
Eine Traktandenliste von einer Gemeindeversammlung ist in der Regel eine furztrochene Angelegenheit. Da hilft auch das spendierte Glas Orangensaft oder das Kaffeecreme nicht. Die revidierte Schulgemeindeordnung, der neu überarbeitete Zonenplan oder, Achtung, die Ermächtigung vom Gemeinderat zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung vom Mittelbedarf von der Verwaltungsrechnung, das killt doch jede Lust am sich versammeln. Der frisch gewählte Gemeindepräsident von Rotenturm hat sich darum für seine erste Gemeindeversammlung etwas ausgedacht. Er hat den Komiker Meister Maurer engagiert, übrigens nicht verwandt mit dem Ueli Maurer, unserem fast ganz sicher neuen Bundesrat. Der Komiker Meister Maurer mischt sich also quasi auf verdeckter Mission unter das Rotenturmer Volk. Was er dabei sieht und hört, das geht er am Schluss von der nächsten Gemeindeversammlung zum Besten. Jetzt wäre es einfach noch gut, wenn die Leute dann auch merken, wenn der offizielle Teil aufhört und Komik anfängt.
Die Stadt Bern hat nicht nur Geranien, Lauben und das Bundeshaus. Nein, die Stadt Bern hat vor allem eine aristokratische Vergangenheit und darum ein paar alteingesessene und durchaus wohlhabende Familien mehr als andere Städte. Und die traditionsbewussten Berner Geschlechter hängen seit neuestem wieder am liebsten angemeldet an ihre Villenwände. Das zeigt eine entsprechende Auktion. Toni Collo.
Alle Jahre wieder um die Zeit die Herbstauktion vom Berner Auktionshaus Stucker. Der Katalog mit alten Möbeln, Keramik, Pendülen und Gemälden ist 500 Seiten dick. Nicht alles, aber vieles, was hier zum Verkauf steht, hat mit Bern etwas zu tun.
Nummer 2011 von Johann Ludwig Aberli, Bildnis des Niklaus von Diersbach mit seinen Brüdern im Hintergrund, Schloss Sinneringen, das ist das wunderbare Gemälde hinter mir, 18.000 Franken zum ersten. 20.000 im Auftrag zum zweiten und 20.000 zum dritten.
Schauplatz von der Versteigerung ist eine Villa oberhalb vom Berggraben, fast unsichtbar in einem Park versteckt. Wer hier verkehrt, ist wenig gesprächig und pflegt noble bernische Zurückhaltung, sagt der Auktionator Peter Vögele.
Wenn ich es mit New York vergleiche oder so, dann geht es natürlich auch teilweise darum, sich zu zeigen. Und bei uns läuft das eher diskret.
Darum sind diverse Interessenten auch einfach am Telefon dabei, wenn der Versteiger das nächste Objekt ausruft.
Bildnis der Maria Magdalena Czarner, geborene Czarner, Tochter des Samuel Czarner und der Maria Magdalena Hackbrett, beziehungsweise Bildnis des Emanuel Czarner.
Wer das Bild gekauft hat, wissen wir nicht. Aber die Chance besteht, dass es ein später Verwandter von dem Berner Patrizier könnte sein. Weil, wenn Berner Künstler Berner Sujet gemalt haben, dann kommen solche Werke nicht selten im Auktionshaus Stucker vorbei, für den er von Berner ersteigert zu werden. Der Peter Vögele schildert den Vorgang an einem Beispielbild.
Das ist durch Erbgang im weitesten Sinne in der Familie geblieben, aber es ist in der Schweiz umgekreist. Der Einlieferer ist nicht ein Berner, aber ist Nachfahre von einer Berner Familie. Es ist zu uns gekommen. Botte ist einerseits ein entfernter Nachfahre von dem, der auf dem Bild dargestellt ist. Und die Stiftung Schloss Jegisdorf hat zum Schluss erworben.
Weiter geht's mit der Ahnerei.
Von einem Berner Porträtist des 17. Jahrhunderts, Bildnis des Vinzenz von Sinner im Alter von 25 Jahren.
Oder ebenfalls auf dem Markt.
Von einem Berner Porträtist des 18. Jahrhunderts, ein Ganzbildnis eines Patrizierknaben, 2000 Franken zum ersten.
Und wo immer das Bild über die ganze Zeit war, jetzt ist es mit guter Wahrscheinlichkeit wieder daheim zu Bern. So will es eine betuchte Käuferschaft und oder mal auf dem Podest sieht es ungern, wie sich alte Berner Kunst via seine Auktion etwa auf- oder vormacht.
Das wurmt einem teils wirklich, vor allem, ich rede jetzt da vom Gemälde, wo der von Frisching dargestellt worden ist, meiner Meinung nach ein völlig überdurchschnittliches bernisches Porträt. Und wenn dem Gefahr läuft, dass es in den deutschen Kunsthandel geht, dann tut es einem weh. Darauf wäre irgendwann die Person anonym geworden. Darum bin ich besonders erfreut, dass sogar ein relativ junger Berner gekauft hat.
Oder Peter Vögele als Auktionator, also mit Kunstsinn für die Vergangenheit von Bern.
Ganz ohne Ahnengalerie und blaues Blut, aber auch mit Sammlerleidenschaft für gute Geschichten. Maria Lorenzetti, Redaktion, Michel Scheidegger, Moderation. Falls Sie noch nicht genug haben von uns, unter drs.ch gibt es von der Kleinen Greenau bis zur Berner Ahnengalerie alles noch einmal zum Nachhören. Und falls Sie anders und mehr wollen, heute in einer Woche wieder, 3:30 auf DRS1.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten einen Podcast von DRS1.